DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wir haben heute den 21.05. Es ist 17.13 Uhr. Es wird eine elektrisierende Ausgabe. Innenminister Dobrindt will Bundespolizei mit Elektroschockern ausrüsten. Er sei ein Befürworter von Tasern und befinde sich mit dem Koalitionspartner SPD in Abstimmung über die Maßnahmen, sagte der CSU-Politiker bei einer Befragung im Bundestag. Einen Zeitplan gäbe es aber noch nicht. Die SPD-Fraktionsspitze hatte sich in der Frage bislang zurückhaltend geäußert. Taser sollen Sicherheitskräften ermöglichen, aggressive und bewaffnete Personen außer Gefecht zu setzen. Über die Waffen verfügten in Deutschland bereits Spezialeinsatzkommandos der Polizei und in Pilotprojekten einige Bundesländer auch andere Polizeieinheiten. Plus Taser, minus Schusswaffe vielleicht? I don't know. Taser sollte man, also wenn man der Betrachtung von Tasern als nicht tödlich bezeichnet, sollte man sich dringend darüber informieren, wie gefährlich Taser eigentlich sind. Taser sind wirklich nicht ungefährlich. Und wenn man sich jetzt an amerikanischen Standards orientiert, die vielleicht da sagen, ja gut, da ist der Taser aber weit verbreitet, aber holy moly, der Taser ist eine gefährliche Waffe. Ne? Es ist keine 9mm, die dir deine Kniescheibe zertrümmert, aber es ist immer noch eine sehr gefährliche Waffe. Dazu kann man sich gerne mal die John Oliver Show hier Last Week Tonight angucken. Der hat dazu mal eine längere Sendung gemacht mit Tasern. Ist schon nicht ohne. Würde also vorsichtig sein, aber ich wollte euch das unbedingt mitteilen, weil, ja, weiß ich nicht. Also bevor die jemanden in den Rücken schießen, sollen sie lieber jemanden in den Rücken tasern, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ist das Argument. Eine elektrisierende Eröffnung dieses Meinungsmache-Segments. Razzia gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle. Einen Tag, seitdem bekannt geworden ist, dass der Rekordwert bei politisch motivierter Kriminalität stattgefunden hat, der Artikel kommt danach, ist hier ein Artikel vom 21.05. Der Generalbundesanwalt hat Mitglieder einer mutmaßlich rechtsextremistischen Terrorgruppe die letzte Verteidigungswelle festnehmen lassen. Sie sind zum Teil noch Teenager, umso erschreckender ist ihre Entschlossenheit. Insgesamt 5 junge Männer ließ die Bundesanwaltschaft heute in den frühen Morgenstunden festnehmen. Maßnahmen finden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen statt. Zum Teil wird an Einsatzorten lediglich durchsucht. Den Beschuldigten, der jüngste von ihnen ist 14 Jahre alt, wird vorgeworfen, Mitglieder einer Gruppe namens Letzte Verteidigungswelle zu sein, die aktuell wohl radikalste der rechtsextremistischen Jugendgruppen, die seit einer Weile schon wie Pilze aus dem Boden sprießen. Dabei klingt Jugendgruppe unangemessen harmlos, denn es geht um schwere Straftaten. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft handelt es sich um eine rechtsextremistische, terroristische Vereinigung. Ihr habt richtig gehört, 14. 3 Mitglieder der Gruppe sitzen bereits in Untersuchungshaft. Weitere Mitglieder waren zwischenzeitlich inhaftiert. Bereits in Haft sind ein 21-Jähriger aus Sachsen sowie 2 Thüringer. Einer davon ist 18. 2 15 Jahre Jugendliche aus Brandenburg war zwischenzeitlich in Haft. Aufgrund ihres jungen Alters aber zuletzt wieder auf freien Fuß und wurden heute Morgen erneut festgenommen. Allen wird vorgeworfen, Anschläge verübt oder geplant zu haben. Die sind legit gerade erst geboren. Die beiden 15-jährigen Brandenburger, 2 Gymnasiasten, werden beschuldigt, in einer Nacht im Oktober ein Kulturhaus in Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brand gesetzt zu haben. Die beiden Thüringer sollen einen Anschlag auf eine geflüchtete Unterkunft in Schmölln im Landkreis Altenburger Land verübt haben. Anfang Januar wurden Scheiben eingeschlagen und das Gebäude mit Feuerwerkskörpern beschossen. Der 21-Jährige aus Sachsen soll einen Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Senftenberg geplant haben. Dafür soll er Kugelbomben beschafft haben, die eine große Sprengwirkung haben. Mit den 5 heute Festgenommenen haben die Ermittler 8 Personen als mutmaßliche Akteure identifiziert. Alle gelten als Beschuldigte. 2 leben in Mecklenburg-Vorpommern, einer in Hessen. Die, Zitat, letzte Verteidigungswelle organisierte sich nach dem Eindruck der Ermittler vor allem über Chatgruppen. Neben einem Generalchat gab es eine Unterchats nach Ländern oder auch Gauen. Wer dabei sein will, muss nachweislich eine Straftat begangen haben, wie zum Beispiel einen Migranten verprügelt, Hakenkreuze geschmiert oder eine Brandstiftung begangen haben. Als Beweis muss die Tat gefilmt werden. In den Chats wird der Nationalsozialismus verherrlicht und massiv Gewalt propagiert. Darüber hinaus geht es auch um sogenanntes Pedo-Hunting, wie Rechtsextremisten es nennen. Ziel ist das Outen von angeblichen Pädophilen mit dem Ziel, sie durch die Veröffentlichung ihren Namen und Adresse zum Ziel von Gewaltaktionen zu machen. Tatsächlich sind aber auch queere Menschen im Fokus, die beispielsweise mit Hilfe von Fake-Profilen in sozialen Netzwerken kontaktiert werden, um sie in der Realwelt zu treffen und dann demütigen oder misshandeln zu können. 14- bis 21-Jährige, ihr habt das richtig gehört. Bundesweit sind nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden rund 200 Personen in den Chats der letzten Verteidigungswelle, von denen aber wohl längst nicht alle identifiziert sind. Der Generalbundesanwalt zog das Verfahren Ende April an sich und bewertet die Gruppe als terroristische Vereinigung. Beim Bundeskriminalamt laufen die Ermittlungen in den einzelnen Ländern in der Ermittlungsgruppe Deich zusammen. Es ist nicht die einzige Gruppe dieser Art, wenn auch aktuell wohl die übelste. Rechtsextremistische Jugendgruppen haben sich in den vergangenen Jahren zuhauf gebildet. Darunter wie Gruppen wie Deutsche Jugend voran, Störtrupp, Elblandrevolte oder Deutscher Sturmtrupp. Die Mitglieder sind oftmals noch Teenager. Gestern präsentierte das Bundesinnenministerium die neuen Zahlen zum Thema politisch motivierter Kriminalität. Da kommen wir jetzt direkt drauf zu. Ich wollte euch den ersten Artikel hier erstmal geben, damit ihr nachvollziehen könnt. Holy fucking shit, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich los? Haben sie noch alle? Ja, also anscheinend nicht. Rechtsextremer Terrorismus, rechtsextreme politische Straftaten sind auf einem neuesten Höchststand. 50% aller politisch motivierter Straftaten, also die Hälfte, rund die Hälfte, werden von rechts begangen. Dazu Beleg, nächster Artikel. Rekordwert bei politisch motivierter Kriminalität. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist 2024 erneut erheblich gestiegen. Das Innenministerium und das Bundeskriminalamt sehen dabei den Nahostkonflikt und die Bundestagswahl als Treiber für viele Taten. Die Zahl politischer motivierter Straftaten ist im vergangenen Jahr rasant gestiegen. Die Polizeibehörde von Bund und Ländern registrierte 2024 über 84.000 Taten und damit gut 40% mehr als 2023. Damit sind die Zahlen als sechstes Jahr in Folge gestiegen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte bei der Vorstellung der Statistik, Gründe für die Anstiege seien unter anderem die vergangene Bundestagswahl und der Nahostkonflikt. Zuwachs gab es in allen Bereichen, sowohl beim Antisemitismus, ein Plus von 20%, als auch bei Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, 34% bzw. 29%. Ein Viertel der Vorfälle wurde im Internet registriert. Gewalttaten nahmen der Bilanz zufolge um 15% zu. Die Hälfte der Vorfälle insgesamt wird dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Hier nahm die Zahl mit fast 50% auch am stärksten zu. Linksextreme waren für knapp 12% verantwortlich. Auch Taten wegen ausländischer und aus religiöser Ideologie nahmen zu. Dobrindt sprach von einem extremen Anstieg der Zahl. Er sei, Zitat, getrieben durch die Polarisierung unserer Gesellschaft, aber auch durch einen zunehmenden Antisemitismus. Mit Blick auf die hohen Zahlen der rechtsextrem motivierten Straftaten sagte Dobrindt, die Regierung werde, Zitat, den Kampf gegen Rechtsextremismus und politisch von rechts motivierten Straftaten weiter fortsetzen. Crazy. In 6236 Fällen wurde in der Eingangsstatistik der Polizei ein mutmaßlich antisemitisches Motiv aktenkundig. Von den insgesamt 7328 politisch motivierten Straftaten, die die Polizei den Unterthemen Israel und Palästina zugeordnet hat, sah sie in 2832 Fällen eine antisemitische Tatmotivation. Ein großer Teil der 793 politisch motivierten Gewaltstraftaten, die im Kontext des Nahen Osten-Konflikts Polizei bekannt wurden, standen im Zusammenhang mit Demonstrationen und Protestaktionen. Darunter 111 Fälle von Landfriedensbruch und 385 von Widerstandsdelikten. Differenziert nach Art der Taten machen 37% der Propagandadelikte den größten Teil aus. Darunter fallen etwa das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole, wie NS-Zeichen oder von verbotenen Extremistenorganisationen. Auch hier kommen die Abstand meisten Taten aus dem rechtsextremen Lager. Den zweitgrößten Anteil mit 21% machen Sachbeschädigungen aus, es folgen Beleidigungen und Volksverhetzung. Die Zahl extremistisch motivierter Straftaten war zuletzt bis auf einen Höchstwert gestiegen. 2023 wurden mehr als 60.000 Fälle registriert, die meisten waren rechtsextrem motiviert. Auch die rechtsextrem motivierten Gewaltdelikte und Straftaten gegen Geflüchtete hatten damals stark zugenommen. Fassen wir kurz zusammen. Das Problem steht rechts außen. Offensichtlich. Und warum ist das so? Nun ja, weil eine parlamentarisch-demokratische, also nicht demokratische Partei, halt jüngst erst als rechtsextremistisch gesichert eingestuft wurde und halt eben auch rechtsextremistisch ist. Die Faschos sitzen mittlerweile wieder im Parlament. Dobrindt kündigte an, mit einer Sicherheitsoffensive auf den erneuten Anstieg der Fallzahlen zu reagieren. Die Statistik unterstreiche den dringenden Bedarf dafür. Der Innenminister verwies erneut auf die Pläne für mehr Befugnisse und Sicherheitsbehörden. Man müsse Polizei und Sicherheitsbehörden aber auch stärker schützen, sagte er und kündigte an, die Mindeststrafe für Angriffe auf Vollstreckungsbeamte auf 3 bis 6 Monate anzuheben zu wollen. Mit Blick auf den erneuten Anstieg antisemitisch motivierter Straftaten sprach sich Dobrindt dafür aus, bei Straftaten von Ausländer, von die Ausländers mit judenfeindlichem Motiv, die eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr zur Folge haben, einen sogenannten besonders schweres Ausweisungsinteresse aufzunehmen und damit eine Regelausweisung vornehmen zu können. Zudem will Dobrindt nach eigenen Worten Messerangriffe grundsätzlich zum Verbrechen erklären? Waren das keine? Okay. Sie würden dann mit einem Mindeststraf von einem statt einem halben Jahr geahndet. Messerangriffe waren grundsätzlich kein Verbrechen? Weird. Dobrindt kündigte an, verfassungsfeindliche Bestrebungen jeglicher Art mit den gleichen Entschlossenheit entgegenzutreten. Die Aussage seiner Vorgängerin im Amt, Horst Seehofer und Nancy Faeser, dass vom Rechtsextremismus die größte Gefährdung ausgeht, teile er, sagte der CSU-Politiker auf Nachfrage von Journalisten. Man sehe daneben aber auch andere Phänomene, die angestiegen sind, sagte er. Bruder, nicht mal Dobrindt schafft es, den rechtsextremen Terror zu relativieren. Nicht mal er schafft das. Er schafft es nicht. Er kann sagen, ja, aber alle sind schlecht, aber die Statistik kann nicht, die Zahlen sind halt ein bisschen unangenehm. Vor der neuen Bilanz vom BKA und Innenministerium stellte der Verband der Beratungsstellen für Betroffener, rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und das Deutsche Institut für Menschenrechte ebenfalls eine Statistik vor. Demnach wurde im vergangenen Jahr ein drastischer Anstieg der Fälle und Betroffenen registriert. Die nichtstaatliche Organisation stellen in 12 Bundesländern verzeichnete 3.453 Angriffe mit 4.861 Betroffenen, darunter 9 Todesopfer bei Brandanschlägen und Messerangriffen. Wie Judith Porath, Vorstandsmitglied vom Verband der Beratungsstellen für Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt mitteilte. Das sei ein alarmierender Anstieg. Im Durchschnitt bedeutet dies, dass täglich 9 rechtsextrem motivierte Angriffe erfolgten. Die Beratungsstellen sind in 12 von 16 Bundesländern vertreten, wobei in den vergangenen Jahren die Zahl der vertretenen Länder stetig zugenommen hat. Die Bilanz der Vorjahre sind damit nun bedingt mit den aktuellen vergleichbar. 2023 zählte die damals 11 Beratungsstellen 2.589 rechte Angriffe. Bis heute nicht in der Statistik vertreten sind Niedersachsen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen. Motiv der Angriffe ist Porath zufolge in den meisten Fällen Rassismus. Ein Anstieg verzeichneten die Berater bei den Angriffen auf politische Gegnerinnen und Gegner sowie aus antisemitischer und queerfeindlichen Motiven. Zugenommen haben laut Porath auch Angriffe auf Kinder und Jugendliche. 2024 wurden demnach fast 700 Minderjährige Ziel rechtsextremer Beleidigung, Bedrohungen und Übergriffe. Die Täter kommen Porath zufolge aus allen Altersgruppen und sind weit überwiegend männlich. Männer sind das Problem! Männer! Auch auf Seiten der Betroffenen überwiegt die Anteil der Männer. Übergriffen auf Frauen nehmen in einigen Bundesländern aber zu. Porath beklagte, dass die Strafverfolgungsbehörden rassistische Tatmotive oftmals nach wie vor nicht erkennen würden und fordert an dieser Stelle mehr Engagement von Innenminister Dobrindt. Wo Fehler in der polizeilichen Arbeit und Bewertung rechtsextremer Gewalttaten gemacht würden, müsse dies abgestellt werden, sagte sie. Zudem verlangte sie einen besseren Opferschutz und ein realistischeres offizielles Lagebild. Fast 50% rechtsextreme politische Straftaten. Und bevor man hier das Hufeisen rausnimmt, Linksextreme sind bei 12. 12. Die große Erkenntnis ist, dass linksextreme Gewalt sich halt gegen Rechtsextreme richtet. Das heißt, die effizienteste Arbeit, um Linksextremismus zu bekämpfen, ist Rechtsextreme bekämpfen. Och nee. Die Überschrift geht mir schon auf den Sack. Aber hier heißt es, die neue Wirtschaftsministerin spricht vom, Zitat, Zwang zur Wärmepumpe. Dabei gibt es den gar nicht. Sie verbreitet damit bei Menschen Unsicherheit. Lieber sollte Reiche ihre Fachkompetenz nutzen. Wer hätte das gedacht? Eine Lobbyvertreterin als Wirtschaftsministerin einzustellen, bedeutet Lobbyinteressen engagieren, mehr oder weniger. Wer hätte das nur ahnen können? Eigentlich ist die Sache ganz einfach. In den meisten Kellern der Deutschen stehen fossilbetriebene Heizungen, die CO2 in die Luft pusten. Und zwar so viel davon, dass diese Emissionen etwa ein Drittel aller Ausstöße in Deutschland ausmachen. Wer als Regierung die Klimakrise ernst nimmt und übrigens auch die eigenen Gesetze und das Bundesverfassungsgericht muss tätig werden und Alternativen zur Öl- und Gasheizung fördern. So viel zur sachlichen Lage. Nur leider nimmt sich die neue Regierung offenbar den Luxus heraus, Fakten zu ignorieren. Und das ist verantwortungslos und eine vertane Chance. Die neue Wirtschaftsministerin, Katharina Reiche aus der CDU, hat in dieser Woche ein Interview gegeben, in dem sie sagt, Zitat, es muss Schluss sein mit dem Zwang zur Wärmepumpe. Dabei bedient sie rhetorisch sich bei der Boulevardpresse, die ebenfalls gerne dort Verbote sieht, wo keine existieren. Denn in Deutschland gibt es keinen Zwang zur Wärmepumpe. Wohl aber gibt es in vielen anderen Ländern Bedingungen, die für neu eingebaute Heizungen gelten. So muss diese zu bestimmten Fristen zu 65% klimafreundlich sein. Die Wärmepumpe erfüllt diese Bedingung. Auch die Fernwärme, hybride Heizung und selbst Gasheizung, wenn sie theoretisch Wasserstoff nutzen können, sie hoffentlich nie werden. All das ist im Gebäudeenergiegesetz geregelt, umgangssprachlich Heizungsgesetz genannt. Das Gesetz stammt von der Merkel-Regierung. Oh, jetzt werden hier ganz harte Fakten gedroppt, Alter. Ja, das stammt von der Merkel-Regierung. Die Ampelkoalition hat es lediglich reformiert und ergänzt. Das war notwendig, um die CO2-Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen, die Deutschland bislang großzügig überschreitet. Daran muss sich auch die neue Regierung halten. Das weiß Reiche als Politikerin, aber vor allem als ehemalige E.ON-Managerin selbstverständlich. Oh mein Gott, man hat eine beschissene E.ON-Managerin zur scheiß Wirtschaftsenergieministerin gemacht, verdammte Scheiße! Sie spricht von angeblichem Wärmepumpenzwang, um fortzuführen, was die Union bereits in der Opposition betrieben hat. Sie setzt auf Populismus statt auf Sachlichkeit. Damit tut sie ihren Wählerinnen und Wählern keinen Gefallen. Denn Reiche setzt damit den falschen Ton und vergibt die Chance, den Menschen im Land zu erklären, wie sie ihre Wahlfreiheit klug nutzen sollten. Die Wärmepumpe ist nicht nur aus Klimagründen oft die bessere Alternative zur Gasheizung, sie lohnt sich auch finanziell. Wer eine Solaranlage hat und einen dynamischen Stromtarif, kann die Wärmepumpe extrem günstig betreiben. Das Gerät wandelt Energie effizienter um, als es der Gaskessel kann und funktioniert häufig auch in alten Gebäuden ohne Probleme. Zusätzlich wird ein Großteil der Ausgaben bis zu 70% gefördert. Noch attraktiver wird die Wärmepumpe, wenn der steigende CO2-Preis fossile Energien verteuert. Das scheinen viele Eigentümer auch verstanden zu haben. Sie fordern häufiger Energieberatungen ein und entscheiden sich auch häufiger für klimafreundliche Heizung. Diesen zarten Beginn der Wärmewende kann Reiche schnell wieder zerstören. Ihre Worte sind nicht nur wichtig, weil sie die Planungssicherheit von Unternehmen im Land betreffen, sondern auch, weil sie Wirkung und Eigentümer haben, die sich jetzt für eine langfristige Investition entscheiden müssen. Was heute versäumt wird, wird das Land in 20 Jahren noch beschäftigen. Grundsätzlich ist es richtig, dass sich Reiche von ihrem Vorgänger Robert Habeck absetzt. Dafür haben Menschen ihre Partei gewählt. Deswegen sollte sie bei diesem Thema nicht alte kommunikative Fehler wiederholen und erneute Verwirrung stiften. Sie kann als Frau vom Fach auch jene in der Bevölkerung überzeugen, die von Habeck enttäuscht sind, ohne abwertendes oder falsches Vokabular zu verwenden. Sie kann die Wärmewende gerade für Zweifelnde glaubwürdig vertreten und gleichzeitig den Weg dorthin anpassen. Es stellt sich etwa die Frage, ob die Förderung in ihrer bisherigen Form wirklich die beste Lösung ist oder ob sie die Geräte nicht unnötig verteuert. Andere europäische Staaten haben andere Formen staatlicher Unterstützung, etwa gezielte Steuersenkungen eingeführt. In Frankreich zum Beispiel stellt sich gerade massenweise Haushalte um auf die Wärmepumpe. Und zwar ohne endlos über Heizung diskutieren zu müssen und Zeit zu verlieren. Wir haben es einfach gecallt. Wenn man eine Lobbyistin als politische Ministerin an so einem wichtigen Ort einstellt, dann vergisst die nicht, dass die vorher privatwirtschaftliche Interessen bei privatwirtschaftlichen Freunden hat. Dass die als eines der ersten relevanten Interviews sagt, ja, es muss Schluss mit dem Wärmepumpenzwang werden, ist ein absoluter Fiebertraum. Wer zur Hölle, Mann, wählt die beschissene CDU? Und jetzt mal von Simon abgesehen. Meine Fresse, Alter, die Scheiße kannst du dir nicht geben. AfD-Kandidaten fallen bei den Wahlen in den Ausschüssen durch. 6 Bundestagsausschüsse würden die AfD gerne leiten. Doch nun scheitern erste AfD-Kandidaten bereits bei Wahlen zum Vorsitz. Ja! Posten in anderen Ausschüssen gingen an prominente Politiker der CDU, SPD und die Grünen. Bei der Vergabe von Ausschussvorsitzen im neuen Bundestag hat die AfD erste Niederlagen erlitten. Oder wer so tief in der Opferrolle steckt, der weiß gar nicht mehr, wie sich ein Gewinn anfühlt. Das sind ausschließlich Niederlagen. Dein Leben ist eine beschissene Niederlage bei der scheiß AfD, Alter. Die Faschow***er. Ihre Kandidatin Ulrike Schierke-Ziesing erhielt bei den Geheimwahlen im mächtigen Haushaltsausschuss keine Mehrheit. Auch im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz fiel der AfD-Kandidat Stefan Möller durch. Der aktuelle Bundestag hat 24 Ausschüsse, die auf verschiedenen Themenfelder und spezialisierte Gremien spielen, eine zentrale Rolle in der Gesetzesarbeit. In ihnen sitzen entsprechend die Mehrheitsverhältnissen des Bundestags wie in einem Mini-Parlament Fachpolitiker der verschiedenen Fraktionen. Sie bereiten die Gesetzesbeschlüsse vor, sie später im Plenum getroffen werden, hören dafür Experten an und kommen in Krisensituationen zur Beratung zusammen. Die Ausschussvorsitzenden berufen die Sitzung ein, bereiten diese vor, leiten sie und repräsentieren den Ausschuss nach außen. Die AfD hat in dieser Legislaturperiode in insgesamt 6 Ausschüssen das Zugriffsrecht auf den Posten des oder der Vorsitzenden. Neben Haushalt und Recht sind es die Fachgebiete von Innen, Arbeit und Soziales, Finanzen sowie Petitionen. Oh mein Gott. Die Vorsitzenden müssen von den Ausschussmitgliedern mehrheitlich gewählt werden. Viel Erfolg. Sie benötigen also auch Stimmen aus anderen Fraktionen. Bereits in den letzten Legislaturperioden waren dabei alle AfD, die Faschokandidaten, durchgefallen. Die AfD sah ihre Rechte auf Gleichbehandlung als Fraktion verletzt und hatte vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Das entschied aber, die Ausgestaltung des Besetzungsverfahrens sei eine innere Angelegenheit des Parlaments. Uns will keiner wählen. Warum will uns keiner wählen? Es wird nun erwartet, dass die AfD bei den noch bestehenden Wahlen in den restlichen Ausschüssen keine Mehrheit für den Vorsitz bekommt. So hatte etwa die Führung der Unionsfraktion den eigenen Abgeordneten vorgeschlagen, die AfD-Kandidaten in den Ausschüssen nicht zu unterstützen. Let's go. Die AfD war Anfang Mai vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden. Während es in den Ausschüssen mit AfD-Vorschlagsrecht zuerst nicht weiterging, wurden in anderen Ausschüssen durchaus Vorsitzende gewählt. So ist der CDU-Politiker Armin Laschet neuer Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss. Den Verteidigungsausschuss leitet künftig sein Parteikollege Thomas Röwekamp. Die scheidende SPD-Chefin Saskia Essen sitzt nun dem Bildungs- und Familienausschuss vor. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter wurde erneut zum Leiter des Europaausschusses gewählt. An den linken Politiker Lorenz Göster-Beutin ging der Vorsitz im Umweltausschuss. Ja, hier gab es noch ein Zitat von der AfD, aber ich fasse das mal ganz zusammen, kurz zusammen. Und das war's. Den letzten Artikel, den ich habe, der kommt aus der Zeit. Ist ein bisschen unangenehm tatsächlich. Und zwar gab es einen Vorfall im Gazastreifen. Beziehungsweise, nee, es gab ihn im Westjordanland. Die Zeit schreibt, israelische Soldaten feuern Warnschüsse auf EU-Diplomaten im Westjordanland ab. Ja, interessant. Im besetzten Westjordanland haben israelische Soldaten in Richtung einer Gruppe von Diplomaten geschossen. Nach Angaben der im Westjordanland regierenden palästinensischen Autonomiebehörde ereignet sich der Vorfall in der Stadt Jenin. Eine von der Behörde veröffentlichtes Video zeigt, wie 2 Soldaten mit Gewehren auf eine Menschengruppe zielen. Die Autonomiebehörde verurteilt den Vorfall, bei dem eine diplomatische Delegation gezielt mit scharfer Munition unter Beschuss genommen wurde. Es habe sich, Zitat, um Warnschüsse gehandelt, weil die Diplomaten von der genehmigten Route, Zitat, abgewichen seien, teilte die israelische Armee mit. Bruder, hat man genau solche Warnschüsse auch benutzt, als die unmarkierten, unbeleuchteten Krankenwagen der letzten lang gefahren sind und man zufällig durch Warnschüsse den gesamten Konvoi getötet und durchlöchert hat? Waren das auch Warnschüsse? Genehmigte Route. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas fordert sofortige Aufklärung. Zitat, wir fordern Israel auf, diesen Vorfall zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Jegliche Bedrohung des Lebens von Diplomaten ist inakzeptabel. Nach Angaben des belgischen Außenministers Maxime Prévot waren die rund 20 Diplomaten für einen offiziellen Besuch in das Westjordanland gereist. Zitat, diese Diplomaten absolvierten einen offiziellen Besuch im Jenin, der jedoch mit der israelischen Armee koordiniert worden war, in einem Konvoi von etwa 20 klar identifizierbaren Fahrzeugen. Zitat, wir stehen in Kontakt mit anderen betroffenen Ländern, um eine gemeinsame Antwort auf das Geschehene zu geben, das wir aufs Schärfste verurteilen, teilte Spaniens Außenminister mit. Oder? Die israelische Armee und die israelische Regierung geben sich wirklich eine Menge Mühe, ihre unglaublichen Vorteile im Zusammenhang mit der Positionierung, die sie im Nahen Osten haben, einfach komplett zu verspielen. Wobei ich für meinen Teil nicht glaube, dass das hier zu erheblichen Konsequenzen führen wird. Aber Diplomaten unter Beschuss zu nehmen, das schon mal, das muss man wollen. Also Diplomaten unter Beschuss zu nehmen, das muss man wollen. Das ist schlecht. Ich möchte sagen, das ist sehr schlecht. Das ist der letzte Artikel, den ich aus der Zeit habe. Und damit gehen unsere Nachrichten zu Ende, die mir heute vorliegen. Und ich möchte euch einfach mal danken für eure Aufmerksamkeit und für die Tatsache, dass ihr das immer wieder fleißig hört und anguckt. Deswegen thank you very much. Das waren die Nachrichten. Dankeschön.